D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich hoffe, wir überstehen diesen Abend unfallfrei. Einen schönen guten Abend erstmal an euch, Pascal Fischer und ich. Ich bin Sonja Meschkat, wir sind heute Abend da für euch.
Hallo.
Und warum sage ich euch das mit dem unfallfrei? Naja, weil wir müssen da mal reden über eine Sache, nämlich über Unfälle, die im Haushalt passieren. Das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Kann man so sagen, Pascal, oder?
Kann man wirklich so sagen. Also sehr gefährlich im Vergleich zum Beispiel zu Verkehrsunfällen draußen auf der Straße.
Also es gibt mehr Unfälle, die im Haushalt passieren.
Genau.
Ne? Du hast auch schon Erfahrungen damit gemacht. Sag mal kurz welche. Ich dachte immer, du bist so Handwerksprofi und so, aber...
Na, das bin ich nicht, aber ich habe mich wirklich mal so mit dem linken und rechten Fuß auf das Geländer gestellt und dann 2 Meter in der Luft so eine Lampe montiert. Viel zu komplex, das jetzt zu erklären. Und meine Frau hat wirklich also nur vor Schreck aufgeschrien, als sie das sah. Ich bin noch heil davon gekommen.
Ich kann es bestätigen und die Beine sind auch noch beide dran. Wie ihr Unfälle im Haushalt vermeiden könnt und wie ihr euch jetzt gar nicht in brenzlige Situationen begebt, das klären wir gleich hier in der Redaktionskonferenz. Schönen guten Abend wünschen wir euch.
D-Radio Wissen.
Die meisten Unfälle, Pascal und ich haben ja eben schon mal drüber gesprochen, passieren im Haushalt. 3,15 Millionen sogenannter Zwischenfälle passieren jedes Jahr zu Hause. Das sagen die Zahlen der Landesstatistikämter. Und damit ist gemeint wirklich alles. Also von einfachen Verletzungen in Fingerschneiden mit dem Messer bis hin zum Tod. Und das verursacht Milliardenkosten. Warum passiert das und was können wir dagegen tun? Pascal, du wirst uns das jetzt mal erklären und das hoffentlich auch unfallfrei beenden. Also über 3 Millionen Vorfälle. Wo und wie passieren die?
Na, vor allem beim Fensterputzen, an Teppichkanten oder Staubsaugerkabeln, die rumliegen. Mehr als 80% der Fälle sind nämlich Stürze. Das sagen die Zahlen für 2015 von den Landesstatistikämtern, sind die neuesten, die wir haben. Einen großen Teil machen auch Brände aus, ersticken, ertrinken, meist wohl in der Badewanne natürlich, oder auch Vergiftungen. Das deckt sich mit Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts. Das erzählt Dr. Anke-Christine Sass vom RKI.
Wir haben nach der Art des Unfalls zu Hause gefragt und da haben wir festgestellt, dass insgesamt 30% über alle Altersgruppen jetzt Stürze sind. Und an zweiter Stelle stehen die Stich- und Schnittverletzungen. Das ist etwa 1/4. Das heißt, in der Küche passiert auch eine Menge.
Ja, auch eine Menge in der Küche. Das RKI hat mehr als 20.000 Menschen vor Jahren befragt, führt diese Befragung aber immer noch weiter.
Und wie ist da die Entwicklung, wenn die das schon über Jahre machen?
Ja, es kommt zu immer mehr Unfällen, das sagen auch die Zahlen der Statistikämter. Sieht man auch an den Todesfällen übrigens. 2015 kamen über 9.800 Menschen ums Leben. Das sind 800 mehr als im Vorjahr. Extremes Risiko ist das, viel höher übrigens als im Straßenverkehr. Da starben knapp 3.500, also das ist fast nur ein Drittel.
Warum ist das so?
Ja, da ist entscheidend, wer stirbt. Nicht etwa achtlose Mombis wie wir, die da so am Smartphone durch die Wohnung tigern. Nein, das sind unsere Eltern und Großeltern. Alte Leute. Und weil die Bevölkerung altert, gibt es von denen eben immer mehr, also auch mehr Unfälle. Das sagt die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Das sichere Haus zum Beispiel. Also Papa und Mama oder Opa und Oma verstehen einfach nicht, dass sie Dinge nicht mehr alleine schaffen. Und dann kommt es eher zu Knochenbrüchen.
Wird das denn dann auch deshalb so teuer?
Ja, total. Die gesetzlichen Krankenversicherungen sagen zum Beispiel, ein Oberschenkelhalsbruch, der kostet in der Versorgung 7.000 Euro. Daher also zum Beispiel so Milliardenkosten. Die Älteren werden natürlich auch zu spät gefunden, wenn sie zum Beispiel alleine leben. Dann kann es oft sogar zu spät sein oder die Krankheit ist noch schlimmer oder die Unfallfolgen. Mhm. Wenn du dir dann die Kurve anguckst, also so nach Lebensaltern und Unfallhäufigkeiten, das auch sind Daten des Statistischen Bundesamtes, von den mehreren tausend Unfällen jedes Jahr, unsere Altersklasse eher so 10 bis 20 pro Jahr, aber ab dem 75. Lebensjahr dann in jedem Lebensjahrzehnt 1000 und mehr Fälle.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Hintergründe erklärt, aber was kann man jetzt machen, damit es eben erst gar nicht dazu kommt?
Ja, analysieren wir nochmal. Anke-Christine Sass vom RKI erinnert an Grund Nummer 1 bei den Stürzen.
Und hier spielt natürlich die Beleuchtung eine große Rolle oder auch Teppichkanten, die lose sind.
Naja, und eben nicht nur bei kurzsichtigen Omas, auch bei uns, wenn wir von der Party kommen.
Das klingt so simpel, das macht man gar nicht, ne?
Ja, ja, simpel und vielleicht tödlich. Ja. Auch wieder Tipps aus der Broschüre der Aktion Das sichere Haus. Ja, Leuchtstreifen auf der ersten und letzten Treppenstufe oder für Smart-Home-Fans Nachttischlampe mit Bewegungsmelder kombinieren. Ja, wenn du dann also das Bein schwingst, geht dieses Licht schon an. Im Bad ist es oft auch rutschig. Fliesen mit mikrofeinen Mulden können da helfen. Da fließt das Wasser dann rein, wenn man sie betritt. Und das gibt dann einen Saugeffekt und das wirkt rutschhemmend. Du kannst auch einfach kleinere Fliesen einsetzen mit mehr Fugen. Das bremst auch.
Gut, das wäre also etwas, was man vorsorglich tun könnte. Gibt es denn auch irgendwas, wogegen man einfach nicht gewappnet ist?
Ja, mein Lieblingsfall aus der Recherche ist folgender. 2012 hat der Express Bonn gemeldet, ein Mann wollte seine Toilette putzen und ja, dem war da etwas nicht genug, sodass am Ende das Gebäude evakuiert werden musste. Was hat ihm da nicht gereicht? Der Toilettenreiniger war wohl nicht stark genug, also kippte er einfach noch Ameisensäure ins Klo. Mm. Leider entsteht dabei ein giftiges Gas, Chlorgas. Da gibt es dann Erstickungsgefahr, das verätzt nämlich die Schleimhäute. Es gab also einen großen Alarm.
Stürze, Schnitte oder auch mal Gas im Haushalt, wie gerade gehört beim Toilettenbeispiel. Dagegen ein paar Tipps zusammengetragen von Pascal Fischer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Muss Facebook aktiv nach Fake News suchen und diese Nachrichten löschen? Um diese Frage geht es ab heute vor dem Landgericht Würzburg. Anas Modamani ist der Mann, der vorm Landgericht gegen Facebook klagt. Er ist aus Syrien geflohen und er hat 2015 ein Selfie gemacht mit der Bundeskanzlerin. Ein Foto, das die Willkommenskultur und den Satz "Wir schaffen das" eigentlich ganz gut symbolisiert. Nur genau dieses Foto ist in sozialen Netzwerken missbraucht worden. Anas Modamani wurde unterstellt, er sei ein Terrorist, er würde Obdachlose angreifen. Und genau diese Meldungen sind eben frei erfunden, von denen es keine war. Und genau das hat aber eben weitreichende Konsequenzen für Anas Modamanis Alltag.
Also manchmal, wenn ich laufe auf der Straße, ich benutze einen Schal jetzt. Einen Schal. Warum? Ich habe nichts gemacht.
Also er muss sich verstecken. Und was es mit dieser Klage noch auf sich hat, das erfahren wir jetzt von Sascha Hack. Der hat nämlich den Prozessauftakt heute in Würzburg beobachtet. Sascha, Facebook selbst sagt ja, dass die Fotos und die Verleumdung mittlerweile gelöscht worden sind. Worum geht es Anas Modamani jetzt in seiner Klage?
Ja, das sagt Facebook. Die Frage ist, sind diese Sachen wirklich gelöscht worden oder sind sie lediglich blockiert worden? Und wenn sie blockiert wurden, wo sind sie blockiert worden? Sind sie nur in Deutschland nicht mehr aufzurufen oder gilt das für ganz Europa, gilt das für die ganze Welt? Und das war ganz interessant, denn der Anwalt des Klägers, Chan Jo-Yun, ein Würzburger Anwalt, hat es immer wieder deutlich machen wollen. Er hatte sogar so einen kleinen Beamer dabei und wollte es immer wieder im Gerichtssaal präsentieren, dass er es schafft, aus Deutschland immer noch auf diese Bilder mit diesen Falschmeldungen, die Anas Modamani unterstellen, er sei ein Terrorist oder er hätte einen Mordanschlag auf einen Obdachlosen ausgeführt, dass die immer noch aufzurufen sind, auch hier in Deutschland. Und das ist auch so ein Streitpunkt. Facebook sagt, wir können das ja gar nicht rausfinden. Also wir haben ja gar nicht die technischen Möglichkeiten. 1 Milliarde Inhalte, die jeden Tag hochgeladen werden. Wie sollen wir denn dann so ein Bild finden? Dafür brauchten wir eine Wundermaschine. Aber die Klägerseite sagt, Moment, diese Maschine habt ihr doch schon lange. Ihr könnt doch zum Beispiel auch nackte Frauenbrüste innerhalb kürzester Zeit löschen lassen. Urheberrechtsverletzungen mit Bildern, das kriegt ihr sofort mit. Oder auch bei Musik, das wird alles gelöscht. Nur bei diesem Bild sagt ihr, ihr findet das gar nicht, ihr könnt das nicht löschen. Und damit ist der Kläger überhaupt nicht zufrieden. Er will, dass das wegkommt. Er will, dass er mit Terrorismus nicht mehr in Verbindung gebracht wird.
Also es geht unterm Strich dann auch um eine Verpflichtung der Betreiber, Fake News zu löschen. Was ist denn mit dem Argument, dass das die Meinungsfreiheit einschränken würde? Das kommt ja wahrscheinlich auch zur Sprache, ne?
Ja, sicherlich ist das so ein Aspekt. Man muss dazu wissen, in den USA wird das völlig anders gehandhabt als bei uns. Und Facebook stammt schließlich aus den USA. Da wird fast alles mit Meinungsfreiheit gedeckt. Bei uns ist das nicht so. Volksverhetzung, Beleidigungen, Falschmeldungen, die sind ja nicht einfach so in die Welt zu blasen. Und wenn dann da ein Autor dabei stünde mit einem richtigen Namen, dass man das herausfinden könnte, dann könnte man den ja auch anzeigen. Aber bei Facebook sind viele Sachen anonym. Man weiß gar nicht, wer hat diese Bilder hochgeladen. Und da muss ja dann schon irgendwo auch eine Grenze eingeschlagen werden. Und dann geht es einfach zu weit. Meinungsfreiheit auf der einen Seite, aber natürlich beleidigende und strafrechtlich relevante Inhalte auf der anderen Seite.
Wie wegweisend könnte das Urteil sein in diesem Fall?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wie wird sich Facebook überhaupt an dieses Urteil halten? Also wird das Facebook tatsächlich interessieren? Die sitzen da irgendwo in Dublin, die sitzen in den USA, ein kleines deutsches Landgericht hat dann irgendwas entschieden. Das ist die eine Seite. Was aber vielleicht Hoffnung machen kann für Anas Modamani ist, dass das solch große Wellen schlägt, dass sich endlich auch die Politik mal dieser Sache annimmt und eventuell auch mal Gesetze erlässt. Denn diese Gesetze über diese Internetplattform, über das Internet insgesamt, die sind ja uralt. Damals wollte man dem allen freien Lauf lassen. Eben Meinungsfreiheit über alles stellen. Aber das hat sich inzwischen geändert. Man sieht, es gibt da Grenzen, es gibt da Probleme. Und das wäre natürlich toll, wenn dann die Politik sagt, wir nehmen uns dieser Sache an und wir ändern die Gesetze und wir schaffen da endlich verbindliche Regeln.
Wann wird denn überhaupt mit einem Urteil gerechnet?
In 3 Wochen. Die Richter, die übrigens selber Facebook nicht nutzen, das haben sie nochmal klar gemacht. Sie sind auch in so einem anderen Alter, in so einem gesetzten Alter, in dem man vielleicht bei Facebook nicht regelmäßig mehr dabei ist. Die wollen sich jetzt erstmal ein bisschen Zeit lassen, die Argumente nochmal so ein bisschen durchdenken und in 3 Wochen wollen sie dann, zumindest was diese einstweilige Verfügung angeht, ein Urteil erlassen. Das heißt also, ob sie dann Facebook verpflichten, alle diese Bilder zu löschen, vielleicht sogar in ganz Europa. Aber dann ist immer noch nicht Ende. Es kann immer noch zu einer Hauptverhandlung kommen in einigen Monaten. Und da wird es dann wahrscheinlich auch um Schmerzensgeld, um die Frage Schmerzensgeld für Anas Modamani, ja oder nein gehen. Das wird allerdings noch einige Zeit dauern.
Anas Modamani ist syrischer Flüchtling in Deutschland und er verklagt Facebook. Heute hat der Prozess begonnen in Würzburg vom Landgericht. Informationen dazu waren das von Sascha Hack.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, kommen wir zum nächsten Thema hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Streit gibt es schon mal gerne im Bundeskabinett. Meistens geht es um die Finanzierung oder die Nichtfinanzierung von Projekten oder um rechtliche Probleme oder um irgendein anderes Kompetenzgerangel. Was aber zwischen den Ressorts Umwelt und Landwirtschaft abgeht, das hat auch auf eine Art und Weise Comedy-Wert. Pascal, warum eckt das Bundesumweltministerium an?
Ja, es hat eine Kampagne gestartet mit Plakaten für eine Landwirtschaftspolitik, die tierfreundlich und umweltverträglich sein soll. Und auf diesen Plakaten, da sind dann so Deckchen zu sehen, in so Kitsch-Ästhetik, handgestickt, mit Sprüchen wie zum Beispiel, steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein. Oder gibt's nur Mais auf weiter Flur, fehlt vom Hamster jede Spur. Man hört also so ein bisschen schon fast den Karnevalstusch im Hintergrund.
Ja, ja, reimlich oder es knallt.
Ja.
Also welche Reaktion hat es darauf gegeben bisher? Ich muss leider ein bisschen lachen.
Der Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der ist wütend. Der fordert in einem Brief eine Entschuldigung von Umweltministerin Barbara Hendricks. Leute vom Land, findet er, würden veralbert. Andere sprachen auch schon von Bauernbashing. Der Brief war öffentlich, also hat auch Hendricks wiederum öffentlich geantwortet. Ihr gehe es um die künftige Agrarpolitik, schreibt sie. Umweltverträglich wirtschaftende Bauern sollen belohnt werden. In Deutschland nämlich verursache gerade die Landwirtschaft viele Umweltprobleme. Stichwort, nochmal ein Zitat, strotzt der Boden vor Nitraten, kann das Wasser arg missraten. Schmidt habe genau da immer blockiert, so der Vorwurf. Und dabei hat übrigens auch der Herr Schmidt selbst Sprüche geklopft, als nämlich die Äpfel wegen Sanktionen nicht nach Russland exportiert werden konnten. Da sagte er, an apple a day keeps Putin away. Also große Dichterfürsten sind sie, unsere Minister.
Das glaube ich allerdings auch. An hour of radio a day keeps stupidity away, sagen wir hier noch. Ne,
yeah.
Pascal?
Yeah.
Kannst du es schöner sagen als ich? Das sag du nochmal. Oder wir sagen zusammen,
an hour of radio a day keeps stupidity away.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Noch 7 Monate sind es bis zur Bundestagswahl und alle sind schon voll drin im Wahlkampfmodus. Das kann man ohne weiteres so sagen. Die Sticheleien von CDU, von CSU und der SPD, die werden langsam, aber sicher immer etwas mehr. Und dann gibt es auch noch, naja, Verbrüderungsszenen oder zumindest wieder ein etwas näheres Zusammenrücken zwischen zwei Parteien, die sich in den vergangenen Monaten ganz schön behakt haben. Und zwar die CDU und die CSU. Die haben sich getroffen, Angela Merkel und Herr Seehofer, auf dem sogenannten Zukunftsgipfel. Und den hat für uns beobachtet Johannes Reichert. Hallo, guten Abend, Johannes.
Guten Abend.
Johannes, das Thema Obergrenze, das ist ja vorsorglich einfach mal ausgespart worden bei diesem Zukunftsgipfel, obwohl sich ja nun ausgerechnet über diesen Punkt monatelang öffentlich heftig gestritten wurde. Was hattest du für einen Eindruck? Also wie ist das im Endeffekt verkauft worden?
Im Prinzip wurde es verkauft als eine CSU-Idee, eine CSU-Forderung, die trotzdem gelten soll, die jetzt quasi ausgelagert wird, wie bei so einem Unternehmen, und zwar in den Bayernplan. Das ist das CSU-eigene Wahlkampfprogramm. Da steht die Obergrenze noch drin und wird also vielleicht auch, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommen sollte nach der Wahl, dann auch wieder natürlich Gesprächsthema sein und Streitpunkt vermutlich, weil Seehofer da einfach eine andere Meinung hat und übrigens auch die bayerische Bevölkerung, also eine Mehrheit hier in Bayern, befürwortet diese Obergrenze und die Merkel und die CDU aber nicht wollen.
Aber ist es wirklich klug, dieses Thema vorab schon mal ganz draußen zu lassen? Was meinst du?
Ich glaube, hier plant man das sehr pragmatisch jetzt. Es sind ja noch 7 Monate zur Bundestagswahl und mit Martin Schulz hat man jetzt einen womöglich sehr starken Gegner, politischen Gegner, der zumindest jetzt von den Umfragen her ja schon sehr beliebt ist und auch tatsächlich einige Wählerstimmen abfangen könnte. Deswegen sucht man jetzt den Schulterschluss und spart halt alles aus, was irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, wo man nicht zusammenkommt, und versucht bei den anderen Themen halt dafür dementsprechend Einigkeit zu zeigen. Und viele sagen aber trotzdem, naja, dieser Schulterschluss, der hätte natürlich auch schon vor einem halben Jahr oder viel früher noch eigentlich stattfinden können.
Was vereint denn dann die beiden Parteien? Also was haben Sie jetzt besonders herausgestellt?
Das sind die allgemeinen Übereinstimmungen, die es von CDU und CSU schon lange gibt. Das ist zum Beispiel die Steuerentlastungen, die man machen möchte. Beide stehen auch für eine stärkere Betonung der inneren Sicherheit, für strengere Kontrollen. Beide sind auch für nachhaltige Rentenkonzepte. Also da muss ja auch in der nächsten Legislaturperiode noch was getan werden. Also es gibt einige Übereinstimmungen. Auch die Digitalisierung im Land soll vorankommen. Eine wirtschaftsfreundliche Politik, wo CDU und CSU jetzt an einem Strang ziehen und da punkten wollen und halt die Mehrheit wiederholen wollen. Ja.
Was glaubst du denn, hält diese Einigkeit auch in den nächsten Monaten des Wahlkampfs?
Also letztes Jahr haben sich ja auch schon getroffen im Juni und danach ging diese Rangelei doch wieder los und die gegenseitigen Sticheleien. Dieses Mal aber, glaube ich, ist man tatsächlich gezwungen zusammenzuhalten, weil einfach der Gegner jetzt klar ist, Martin Schulz, und die CSU ist da auch sehr pragmatisch, denn die CSU will unbedingt gewinnen. Das hat der Horst Seehofer heute in der Pressekonferenz immer wieder betont, dass es jetzt dass man erfolgreich sein muss, dass man die Wahlen gewinnen möchte, auf Teufel komm raus, und die CSU ist auch gewohnt zu gewinnen, hier in Bayern zumindest, und deswegen, glaube ich, wird man jetzt versuchen, doch die CDU nicht mehr zu behakeln und auch der Kanzlerin die nötige Rückendeckung zu geben. Seehofer hat heute sogar auch wieder von einer grandiosen Kanzlerin gesprochen, die sich national und international viel verdient gemacht hat.
Dann wollen wir mal hoffen, dass Angela Merkel auch immer noch vollstes Vertrauen in Horst Seehofer hat. Vielen Dank an dich, Johannes, für deine Infos. Der Zukunftsgipfel der CDU und CSU, wir haben es gerade gehört, da gab es den großen Schulterschluss zwischen der Bundeskanzlerin und Horst Seehofer.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit mehreren Tagen gehen in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien, hunderttausende Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Und sie waren erfolgreich mit ihren Demonstrationen, denn die sozialdemokratische Regierung wollte ja ein Eildekret durchsetzen, nämlich ein Dekret, das politische Korruption teilweise straffrei machen sollte. Der Erlass ist mittlerweile zurückgenommen worden. Und die Proteste, die hören trotzdem nicht auf. Warum das so ist, ich habe kurz vor der Sendung drüber gesprochen mit Ralf Borchert, das ist unser Korrespondent. Wie ist es denn überhaupt heute in der Hauptstadt mit den Demonstrationen? Gehen die weiter und sind das nur Demos in der Hauptstadt oder gibt es die auch noch im Rest von Rumänien?
Also ich komme gerade von dem Platz des Sieges vor dem Regierungsgebäude hier mitten in Bukarest, wo gestern Abend die größte Demonstration der letzten Tage und der letzten 27 Jahre de facto stattgefunden hat. Auch tagsüber waren da einige Demonstranten, bei weitem nicht so viele wie gestern Abend, aber auch tagsüber sind Leute da, die demonstrieren. Und wenn man in die sozialen Netzwerke schaut, dann sollen es heute Abend wieder Tausende, wenn nicht Zehntausende werden, hier in Bukarest und anderen Städten. Jedenfalls sind die, die dort sind, entschlossen weiterzumachen.
Jetzt hat die Regierung die Verordnung ja erstmal zurückgezogen nach den Protesten. Das könnte man jetzt als Teilerfolg ja schon mal werten. Aber was heißt das jetzt, beziehungsweise reicht das den Demonstranten?
Es reicht ihnen nicht, weil die große Befürchtung ist, dass die Regierung nun versucht, auf anderem Weg genau das Gleiche durchzusetzen. Nicht mehr per Eilverordnung, aber per Gesetz, dass sie, das ist dann etwas langwieriger vom Prozess her, ins Parlament einbringt. Und am Ende, so die Befürchtung der Demonstranten, könnte dann genau die gleiche Aufweichung der Korruptionsbekämpfung stehen, mit Vorteilen eben für die Regierungspolitiker, vor allem den starken Mann hinter der Regierung, den Parteichef der Sozialdemokraten, Livio Dragnea. Und das ist die große Befürchtung, dass genau das Gleiche kommt am Ende, nur dann eben nicht per Eilverordnung.
Und was heißt das dann für die Forderungen der Demonstranten? Also ich meine, klar, sie protestieren weiter, aber was wollen sie unterm Strich, dass die Regierung zurücktritt?
Das fordern inzwischen auch viele, viele. Aber die Hauptforderung ist, wenn man mit den Leuten hier spricht, dieser Art von Umgang mit Korruption, vor allem in den Reihen der Sozialdemokraten der jetzigen Regierungspartei, das muss ein Ende haben. Die Leute sind empört über dieses dreiste Vorgehen. Denn man muss sich ja nochmal vor Augen halten. Livio Dragnea, wie gesagt, der eigentliche starke, mächtige Mann, er ist schon rechtskräftig verurteilt wegen Wahlmanipulation, konnte deswegen selbst nicht Regierungschef werden und ist nun angeklagt des Amtsmissbrauchs in Höhe von 100.000 Lei, knapp 25.000 Euro. Und er wollte jetzt flugs ein Gesetz machen, beziehungsweise eine Eilverordnung durchbringen, die alles nur noch ab 200.000 Lei strafbar macht. Und das finden die Leute sehr, sehr dreist. Das wollen sie nicht hinnehmen. Die Regierung muss sich in ihrem Verhalten ändern, wenn nicht insgesamt zurücktreten, fordern sie.
Und wie wahrscheinlich ist das, dass sich entweder was am Verhalten ändert oder die ganze Mannschaft zurücktritt?
Ich denke, es wird möglicherweise Bauernopfer geben, einzelne Minister wie den Justizminister, der sehr unglücklich agiert. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass die gesamte Regierung zurücktritt, dass vor allem Livio Dragnea, der starke Mann im Hintergrund, von der Macht ablassen will. Also das sieht hier eher nach einem Wochen-, wenn nicht monatelangen Drama aus. Es ist ja gerade erst gewählt worden in Rumänien im Dezember. Diese Regierung ist noch sehr neu, sehr frisch. Sie scheint nicht bereit zu sein, zu weichen, etwa auf Neuwahlen hinzuwirken. Also ich glaube, wir werden uns hier noch einige Wochen möglicherweise mit Demonstrationen und diesem Machtkampf hier, dem inneren Machtkampf in Rumänien beschäftigen.
Die Proteste gegen ein neues Dekret der rumänischen Regierung, das Antikorruptionsgesetz zu lockern, waren erfolgreich. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Korruption gibt es in Rumänien in einigen Bereichen, im Bildungssektor, im Gesundheitswesen, in kleineren Unternehmen. Wie man das konkret merkt, darüber spreche ich gleich mit Anna Nedelia. Die ist 30. Sie ist Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Rumänien und hat in den vergangenen Tagen mitdemonstriert. Deswegen würde ich jetzt erstmal gerne von ihr wissen, wie sie die letzten Tage so erlebt hat.
Ja, ich war auch gestern dabei. Es waren alleine in Bukarest 250.000 Menschen. Also ich glaube insgesamt 600.000 im ganzen Land. Ich muss sagen, die Stimmung war gestern in Bukarest ziemlich sehr unterschiedlich eigentlich. Viele haben dieses Ergebnis als Sieg gefeiert. Andere haben hingegen gesagt, das ist kein Sieg. Es ist schon ein Sieg, aber kein Fortschritt. Denn das, was gerade passiert ist, war eigentlich nicht normal. Nicht in einem europäischen Staat im Jahr 2017.
Du meinst jetzt, dass es überhaupt diese Proteste gibt oder du meinst das in Bezug auf dieses Dekret, was die Regierung eigentlich beschließen wollte?
In Bezug auf dieses Dekret, also auf eine Lockerung der Korruptionsgesetze, die eigentlich per Eilverordnung irgendwie heimlich in der Nacht verabschiedet wurde, das meinen viele, das war überhaupt nicht normal. Und das, was wir jetzt erreicht haben, und zwar, dass die Regierung das Dekret zurücknimmt, eigentlich kein Fortschritt für uns ist, sondern erst jetzt wird die Situation normal. haben viele gesagt. Und deswegen haben sie gesagt, sie vertrauen der Regierung eigentlich nicht mehr und wollen weiter protestieren, soweit ich gehört habe. Viele sagen, jetzt wollen sie den Rücktritt des Justizministers. Andere sagen, sie wollen den Rücktritt der ganzen Regierung. Der Premierminister hat, ich glaube, vor einer Stunde mitgeteilt, dass er am Mittwoch eine Entscheidung treffen wird, was den Rücktritt des Justizministers anbelangt.
Dann lass uns mal zu der Korruption kommen, die in Rumänien ja wahrscheinlich auch im Alltag stattfindet, an der einen oder anderen Stelle. Hast du das selber schon mal erlebt?
Direkte persönliche Erfahrung habe ich damit nicht, aber viele sagen, es gibt ja in Rumänien eine Kultur der Korruption und die Kleinkorruption sozusagen, die gibt es schon im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, besonders im Gesundheitswesen. Bis vor ein paar Jahren gab es ja auch in der Polizei eigentlich, es war ja Alltag, dass man dem Verkehrspolizisten so Bestechungsgeld gibt, anstatt die Strafe zu zahlen. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, zumindest in der Polizei, weil die Kontrollen verschärft wurden und jeder, der das versucht, geht ja ein großes Risiko ein und auch der Polizist.
Du hast eben auch gesagt, es gibt diese Kleinkorruption auch im Gesundheitswesen. Was meinst du damit genau?
Ich muss das vom Anfang an sagen, also ich will, und es wäre ja auch nicht richtig zu verallgemeinern, selbstverständlich, es gibt ja einige Ärzte, die ihren Beruf nicht machen wollen, also die Menschen nicht behandeln wollen, wenn sie kein Geld dafür kriegen. Es gibt ja auch selbstverständlich die Vetternwirtschaft, das ist auch Korruption, also die ist auch nicht so sichtbar, selbstverständlich. Ja, man hört ja oft davon.
Du hast eben noch gesagt, dass es in Rumänien so eine richtige, ja, Korruptionskultur gibt, deiner Meinung nach. Was meinst du, sind die Gründe dafür?
Ich glaube, ein Grund dafür wäre, dass die Staatsbediensteten schlecht bezahlt werden. Also die Ärzte werden schlecht bezahlt, die Polizisten, die Lehrer. Es ist ja aber auch Mentalität, und wie das überhaupt angefangen hat, kann ich ja nicht sagen, aber es ist ja irgendwie zur Kultur geworden.
Anna Nedelea ist 30 Jahre alt und Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Rumänien, und sie hat uns ein bisschen mehr Einblick gegeben darüber, wie, naja, sie bezeichnet es als Korruptionskultur in ihrer Heimat abläuft. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben vorhin nochmal überlegt, Pascal und ich, also dieser Begriff Fake News, so bis vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, haben wir den beide, wieder kannten wir den wirklich noch, haben wir den großartig benutzt, ne?
Nee, Hoax hat man gesagt. Hoax. Und davor dann irgendwie, ja, Ente, Falschmeldung,
ja,
Lüge.
Das waren eigentlich so die Wörter dafür. Mittlerweile Fake News vollkommen eingegliedert in den Sprachschatz. Diverse Seiten gibt es ja, die sich spezialisiert haben, also falsche Meldungen schön weit zu streuen. Das Nachrichtenportal Breitbart News ist für diese Fake News auch schon oft beschimpft worden. Die Medienseite hat Trump-Wähler mit Futter versorgt, und der Chef dieser Seite, Steve Bannon, der sitzt ja jetzt als Stratege im Weißen Haus in Washington. Diese Seite Breitbart News wollte sich ja auch nach Deutschland trauen, und vergangene Woche war es dann soweit. Dachte man zumindest. Denn was jetzt folgt, das ist eine Fake-Story über Fake News. Quasi ein Meta-Fake. Pascal, unser Mega-Einfaker, bitte erklär uns die ganze Geschichte.
Ja, im Januar wurde ja bekannt, Breitbart will nach Deutschland. Darauf haben sich dann viele eine mögliche Domain gesichert, die diesen Namen kriegen könnte. Breitbartnews.de besitzt einen Berliner Fotograf, der von der US-Wahl nämlich sehr schockiert war und Breitbart News für Trumps Erfolgsstrategie hält. Also war er einfach schneller als das US-Unternehmen und hat die sozusagen blockiert. Das hat er der Taz erzählt. Breitbartnews.de leitet jetzt auch noch weiter auf hogesatzbau.de, die Hooligans gegen Satzbau. Das ist ein Zitat: Online-Nachhilfeinstitut für Meinungsmanipulierende, aufrecht deutsche, retronaziske und patriotische Stimmungsmacher.
Und das ist eine Seite, die rechte Hetze demaskiert, muss man auch noch dazu sagen. Die ist sogar mit einem Preis ausgezeichnet worden dafür. Wollten die Volksaufklärer denn jetzt überhaupt diese Weiterleitung?
Ja, die haben das erstmal gar nicht bemerkt und dann doch. Und da haben sie sich natürlich gefreut und munter weitergemacht mit Kampf gegen Rechts und Aufklärung. Soweit, so gut. NTV Bayern 2 und die Rheinische Post Online haben darüber dann am Freitag berichtet und Breitbart müsse sich wohl andere Domains sichern, soweit so gut. Aber jetzt kommst, Breitbart selbst hat sich über Facebook gemeldet, hat die RP Online zitiert und gegen Linksfaschisten, Zitat, gewettert. Wie linke Hetzer die Pressefreiheit aufhalten wollen, stand dann da.
Ist aber auch typischer Breitbart-Stil.
Ja, und wieder nur ein Fake. Oh. Die Facebook-Seite gab es nämlich erst ab Freitag, wenn man da mal genauer hingeschaut hat. Und dahinter standen wieder nur die Hooligans gegen Satzbau. Also, egal in welchem politischen Lager man jetzt steht, jeder dürfte wohl ein bisschen vorsichtig gewesen sein, jetzt durch diese Geschichte mit Quellen, die zu leichter Newsgläubigkeit führen.
Doppelcheck, Meta-Check von Pascal Fischer. Jo.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und jetzt gibt's unser Best-of-Wissensnachrichten von diesem Montag, dem 6. Februar, zusammengestellt von Jenny Rieger.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Weltweit sind rund 200 Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelungen betroffen. Diese Zahl hat die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung vorgelegt. Laut der Stiftung sind in den letzten Jahren die Zahl der Eingriffe in vielen Ländern zurückgegangen. Trotzdem werde sie noch in mehr als 30 Staaten Afrikas und Asiens praktiziert. Mittlerweile haben die meisten dieser Länder Gesetze, die die Genitalverstümmelung verbieten. Die werden aber oft nicht durchgesetzt. Viele Eltern umgehen das Verbot. Das schreiben britische Hilfsorganisationen. Außerdem gibt es demnach in Ländern wie Ägypten und Jemen immer mehr Ärzte und Hebammen, die Genitalverstümmelung durchführen, weil Eltern dafür bezahlen. Bei der weiblichen Genitalverstümmelung wird die Klitoris ganz oder teilweise abgeschnitten, oft von traditionellen Beschneiderinnen mit Scheren oder Glasscherben. Der Eingriff ist extrem riskant, die Überlebenden leiden lebenslang unter den Folgen. Heute ist der internationale Tag gegen Genitalverstümmelung. Im Bruchteil einer Sekunde den Dateninhalt einer ganzen DVD übertragen und das kabellos. Das verspricht die Entwicklung eines japanischen Ingenieursteams. Sie haben es nach eigenen Angaben geschafft, einen Terahertz-Sender zu bauen. Laut den Entwicklern kann der bis zu 10-mal mehr Daten pro Sekunde übertragen als der Funkstandard 5G, der in ein paar Jahren LTE 4G ablösen könnte. Die Terahertz-Übertragung könnte unter anderem genutzt werden, um Daten von der Erde an Satelliten im All zu senden und zu empfangen. So könnte man zum Beispiel den Internetempfang in Flugzeugen verbessern. Dass man Daten mit Hilfe von Terahertz-Strahlung übertragen kann, ist eine ziemlich neue Entwicklung. Terahertz-Strahlen sind elektromagnetisch, ihre Wellenlänge liegt zwischen Infrarot und Mikrowellen. Lange Zeit gab es keine Sensoren und Empfänger für diese Wellen. Seitdem sich das geändert hat, untersuchen Forscher die Möglichkeiten von Terahertz-Strahlung. Mit einer langen Fangleine wollte die japanische Raumfahrtbehörde Weltraumschrott einsammeln. Daraus ist aber nichts geworden. Das Experiment im All ist schiefgegangen, das hat die Behörde heute eingeräumt. Die 700 Meter lange Leine war an Bord einer Rakete, die einen Satelliten ins All gebracht hatte. Auf dem Rückweg des Transporters zur Erde sollte sich die Leine aus Stahl und Aluminium ausrollen. Anschließend sollte Strom durchgeschickt werden. Die Leine hätte so wie ein Magnet auf herumfliegenden Schrott gewirkt und ihn abgebremst. Dadurch wäre die Erdanziehung auf den Müll stärker geworden, er wäre Richtung Erde gefallen und beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht. Soweit die Theorie. Warum das Experiment schiefging, muss jetzt noch im Detail geklärt werden. Seit dem Beginn der Raumfahrt in den 50er Jahren kreisen immer mehr ausgedehnte Satelliten, Teile von Raketen und Ausrüstung um unsere Erde. Der Schrott ist mittlerweile eine echte Gefahr für Menschen und Technik im All.
Die Radio Wissen.
Sitzen ist das neue Rauchen. Das wisst ihr natürlich längst schon, weil ihr brav und fleißig die Radio Wissen hört. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Zu viel Sitzen ist schlecht für den Rücken, ne? Und auch das Herz-Kreislauf-System. Gesundheitsexperten raten deshalb immer wieder in regelmäßigen Abständen, am besten dreimal die Stunde aufstehen, bisschen um den Tisch laufen, vielleicht auch mal, wie nennt man das hier? Sag mal, rauf, runter. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ja, so einfach so auf die Zehenspitzen stellen und so rumwippen.
Ja, Zehenspitzen, sowas, genau. Also das am besten machen, aber wir wissen, dass alle Menschen sind faul, macht kaum jemand, zumindest nicht wegen der Arbeitszeit. Ja, und wenn man das hier hört, dann kommt man noch ein bisschen mehr ins Grübeln, denn Qatar Airways fliegt, Achtung, 16 Stunden und 23 Minuten von Doha nach Auckland in Neuseeland und zwar nonstop. Also ich bekomme jetzt schon einen Anfall, wenn ich mehr als 8 Stunden im Flieger sitzen muss. Und bei 16 Stunden, da denke ich lieber gar nicht drüber nach, was man auf so einem Flug am besten macht und wie man sich die Zeit vertreiben kann. Darüber hat sich unser Reporter Stefan Beuting Gedanken gemacht und der kann das auch viel besser als ich.
Auch die längste Flugreise beginnt ja bekanntlich mit dem ersten Check-in. Und jetzt ist er gelandet. Der längste Linienflug ever. 16 Stunden, 23 Minuten. Mit Gegenwind sogar noch eine Stunde obendrauf.
Ich denke, so richtig kann man sich darauf gar nicht vorbereiten.
Kann man nicht?
Man kann sich aber ganz gut wappnen.
Okay. Das erste war Christiane Heinicke. Die Christiane, die an diesem Experiment für eine Mars-Mission teilgenommen hat. Ein Jahr lang mit 5 anderen auf engstem Raum zusammenleben. Puh. Ihre Einschätzung also weniger auf den Langstreckenflug bezogen, sondern auf eine echte Extremsituation. Trotz oder gerade deswegen spannend. Und der zweite ist Johannes Wimmer, Arzt und selbstständig unterwegs, gerade in Riad.
Ich gucke hier gerade auf Palmen und Sand.
Jedenfalls wollen wir mit Hilfe der beiden ausloten, wie wir uns vorbereiten, wappnen können für so einen Hammer 16 bis 17 Stunden Trip. Das erste und vielleicht größte Problem, die Sitzerei.
Das Risiko für eine tiefe Beinvenenthrombose, also dass das Blut innerhalb der Venen gerinnt und dann halt eben für große Probleme sorgen kann, wie zum Beispiel eine Lungenembolie, das tritt schon ab 4 Stunden auf.
Und je länger der Flug, desto größer die Chance auf Verklumpung. Da gibt es 2 Möglichkeiten, von denen eine Geld kostet und nichts bringt. Johannes Wimmer.
Also das Allerwichtigste ist erstmal zu wissen, dass es keinen Unterschied macht, ob man so eine Venenthrombose bekommt, ob man nun in der Economy Class oder in der Business Class sitzt. Also es hat nichts damit zu tun, ob man unbedingt liegt, sondern es liegt wohl in erster Linie daran, dass man sich insgesamt wenig bewegt.
Schön, dass das Verklumpungsrisiko hier klassenunabhängig auftritt.
Und da ist es einfach wichtig, sich gerade bei langen Flügen zu bewegen. Man muss aber keine Liegestütze oder Kniebeugen machen, sondern insbesondere die Waden anspannen. Die werden auch der zweite Herzmuskel genannt, weil dann wird das Blut nach oben gepumpt und wird schön zirkuliert. Das ist schon mal super.
Zum Glück kann der allgemeinen Blutverklumpung auch noch von anderer Seite vorgebeugt werden.
Der Körper braucht unbedingt Flüssigkeit. Man merkt es ja auch oft an den Nasennebenhöhlen.
Auf dem ersten Mammutflug hieß das 1100 Tassen Kaffee und Tee. 2000 Kaltgetränke. Das meiste davon kommt aber gar nicht im Klo an, sondern verdunstet aus jedem Passagier. Die relative Luftfeuchte im Flieger nur 10-20%. Zum Vergleich: in Deutschland liegt sie in keinem Monat des Jahres unter 70%. Die amerikanische Aerospace Medical Association empfiehlt deshalb 1 großes Glas pro Stunde. Für unseren Langstreckenflug wären das dann knapp 4 Liter pro Sitz und Person. Wadenstrecken, trinken, das habe ich in der Hand. Aber zum Wohlbefinden gehört auch die Frage, wie und neben wem ich sitze.
Meine Konflikte lassen sich nicht vermeiden.
Auch wenn das hier Erfahrungen von Christiane Heinicke sind, aus der Isoliertheit des Mars-Reiseexperiments.
Ich meine, die kurze Antwort ist, man kann nicht mit allen Freunden sein.
Doch vielleicht gibt's auch hier bald Abhilfe. Meet and Seat heißt die Idee der niederländischen KLM. Mit dem Social Seating-Programm kannst du dir vor Abflug ein Bild über deine Mitreisenden machen und dir deine Sitznachbarn einfach aussuchen. Ob das dann am Ende wirklich klappt, ist eine andere Frage. Ebenso, ob andere Fluglinien überhaupt nachziehen. Falls es im Flieger dann kaum auszuhalten ist, entspannen und am besten einschlafen. Aber vorher noch Folgendes versuchen.
Zum Beispiel über SeatGuru oder andere Plattformen, wo man sehen kann, welche Sitze man kriegen kann. Oder noch beim Einchecken einen Sitz zu bekommen, wo man die Beine so ein bisschen ausstrecken kann. Das ist halt echt super.
Das könnte allerdings etwas extra kosten. Zum Schluss noch die Empfehlung, bitte an die eigene Augenklappe denken.
Nicht die aus dem Flieger nehmen, weil die sind ja irgendwie direkt aus der Fabrik, stinken übelst nach Plastik und nach irgendwelchen flüchtigen Stoffen. Also da am besten eine haben, die einem gut passt und die dann auch mitnehmen.
Und achte auf die dritte Phase.
Also bei Langzeitmissionen gibt es so 3 bis 4 Phasen, die sich fast immer rauskristallisieren. Das ist am Anfang, alle sind noch euphorisch, alles ist neu, alles ist interessant. Das sind so die ersten 3-4 Monate vielleicht. Und dann kommt so eine Eingewöhnungsphase. Und die schwierigste Phase ist typischerweise das 3. Viertel.
Also irgendwo zwischen Stunde 8 und 13. Du hast dich schon ganz gut eingelebt und mit deinem Schicksal abgefunden. Aber
das Ende ist noch so weit entfernt, dass man sich darauf noch nicht freuen kann.
Und deshalb ist Trinken und Wadenentspannen schon eine ganze Menge. Aber andererseits auch wiederum nichts ohne die alles entscheidende Empfehlung. Und die kommt von Stand-up-Comedy-Expertin Caroline Kebekus.
Arschbacken zusammenkneifen, Prinzessin.
Na, wenn es weiter nichts ist, das schaffe ich auf jeden Fall noch. Und du, Pascal?
Ich, Prinz, schaffe das auch, ja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Frühstück bei Tiffany's ist ein Filmklassiker. Ich liebe ihn immer noch, obwohl ich ihn schon 25 Mal gesehen habe. Die bezaubernde Audrey Hepburn, immer auf der Suche nach einem Mann mit viel Geld. Dabei will sie ja eigentlich nur ehrlich und aufrichtig geliebt werden. Und wenn sie mal ganz verzweifelt ist, unter anderem auch wegen der Männer, dann guckt sie sich die schönen Diamanten bei Tiffany's auf der Fifth Avenue in der Auslage an. Den Laden Tiffany's gibt's ja wirklich, ist klar, wissen wir. Und er schwächelt. Und wer ist schuld? Donald Trump. So heißt es zumindest. Pascal, klär uns auf. Was ist da los?
Naja, das geht allen Nobelgeschäften auf der Fifth Avenue in New York so. Fast nebenan liegt ja der Trump Tower. Und da gibt es jetzt natürlich öfter mal eine Demo eben gegen Trump. Und sowieso steht da auch der Secret Service mit Sicherheitsbarrieren rum und so weiter. Da geht natürlich die Kundschaft zurück.
Und das ist jetzt ganz allein die Schuld von Donald Trump oder was?
Nein, da gibt's noch anderes. Der Dollar ist ja sehr stark und die Juwelen sind für Ausländer dann noch teurer als sonst. Gerade die kaufen das ja wiederum. Also neureiche Chinesen, arabische Ölscheiks, russische Oligarchen, wenn man das jetzt mal sehr polemisch ausdrückt. Und wenn dann noch eine Konjunkturspritze kommt, das ist ja angekündigt, dann wird der Effekt womöglich noch stärker. Trotzdem, 10% seines Umsatzes macht Tiffany's mit diesem einen Laden. 6 Millionen Umsatz weniger jede Woche, heißt das jetzt konkret.
Und was sind das dann für Konsequenzen?
Naja, der Chef Frederick Communal, der ist zurückgetreten. Der war nur 2 Jahre lang im Amt und der hat die Aktie eben um 10% runtergerockt. Im Augenblick ist jetzt ein Übergangsboss am Ruder. Das Problem ist ohnehin, Diamanten, die gelten so ein bisschen als Luxus für alte Leute. Unsere Generation findet das ja eher angestaubt. Die setzt dann eher auf High-End-Smartphones als Statussymbol. Und wenigstens steuert Tiffany's da um. Das neue Gesicht für Werbekampagnen ist nämlich, tada, Lady Gaga.
Ach, guck.
Ja, in der Halbzeitpause des Super Bowl war sie auch schon in dieser Funktion zu sehen. Mal schauen, was da noch kommt. Vielleicht funkeln die Diamanten auf einer Kleidung aus Rom Schweinefleisch bald. Wer weiß.
Wütende Demonstranten und der Secret Service vereiteln Umsätze. Jetzt haben wir es aber ganz. Jetzt setzt Tiffany's auf Lady Gaga und ihren Glanz, um die Umsätze wieder anzukurbeln.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wahnsinn, so ein kleines Kerlchen richtet so einen riesengroßen Schaden an. Der Heerwurm frisst aktuell in Afrika die Maisfelder kahl. Im vergangenen Jahr hat der Heerwurm 70% der Maisernte zerstört in Simbabwe alleine. Wenn man bedenkt, dass dort 90% der Anbaufläche nur für Mais genutzt werden, weil das in Afrika ein Grundnahrungsmittel ist, dann wird einem ungefähr das Ausmaß klar. Die FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die ist jetzt schon alarmiert, denn der Heerwurm breitet sich weiter aus. Ich habe dazu gesprochen kurz vor der Sendung mit Hans Dreyer von der FAO und wollte erstmal von ihm wissen, warum es denn heute Notfallgespräche gegeben hat, eben genau zu diesem Schädling, zum Heerwurm.
Ja, der Heerwurm ist ein neuer Schädling in Afrika und wir wissen noch nicht genau das Ausmaß des Schadens, den er anrichten kann. Das Potenzial ist allerdings sehr groß, weil es ein eingeschleppter Schädling in Afrika ist und die Erfahrung zeigt, dass Schädlinge, die in ein neues Gebiet eindringen, zumindest am Anfang sehr, sehr viel Schaden anrichten können.
Woher wurde der eingeschleppt?
Der kommt ursprünglich aus Südamerika, also Lateinamerika, und zwar aus dem tropisch-subtropischen Gebiet von Lateinamerika.
Und was befürchten Sie? Also befürchten Sie tatsächlich eine Hungersnot?
Ja, das ist in gewissen Ländern, in gewissen Regionen, wo eben Mais das Hauptnahrungsmittel ist das nicht auszuschließen. Ja, das ist zu befürchten tatsächlich.
Was ist denn jetzt neu an dieser Situation? Also tritt das jetzt tatsächlich erst auf seit dem vergangenen Jahr oder eben auch seit diesem Jahr? So alt ist es ja noch nicht dieses Jahr. Oder was ist jetzt anders?
Der Schädling wurde im Januar 2016 zum ersten Mal als neuer Schädling identifiziert. Die Kleinbauern und auch die Länder in Afrika dachten zunächst, das sei ein Einheimischer, weil es gibt auch eine einheimische Art, die sehr nahe verwandt ist mit diesen neuen. Und diese Kombination zwischen einheimischen Heerwürmern und dem neuen Heerwurm aus Lateinamerika, das ist eine Verschärfung eigentlich der pflanzenschutzlichen Situation, also der Schaden nimmt sicher in den nächsten Jahren zu, weil auch die Bekämpfungsmaßnahmen nicht so einfach sind. Also die Bekämpfung dieses Schädlings ist sehr schwierig.
Weil? Warum ist das schwierig?
Er ist sehr mobil, kann innerhalb sehr kurzer Zeit enormen Schaden anrichten. Der ist also in der Lage, ein Maisfeld, das befallen wird, innerhalb von wenigen, ja, ich sage jetzt mal, innerhalb eines Tages total kahl zu fressen. Also es geht sehr schnell. Und deshalb ist Prävention und das frühe Aufspüren des Vorhandenseins ist sehr wichtig, damit man schnell reagieren kann. Und schnell reagieren ist kurzfristig tatsächlich nur mit Insektiziden möglich im Moment, weil längerfristig muss man da wirklich eine gute Beratung aufbauen in diesen Ländern. Man muss die Biologie dieses Schädlings besser verstehen. Man muss auch sehen, ob man ihn auf natürliche Weise besser bekämpfen kann. Das zeigt die Erfahrung, dass neu eingeschleppte Schadinsekten oftmals deshalb so schädlich sind, weil sie keine natürlichen Feinde im Gebiet haben, wo sie eingedrungen sind. Es gibt zwar natürliche Feinde dort in diesen afrikanischen Ländern, aber das dauert in der Regel 10, 15, 20 Jahre, bis sich ein Gleichgewicht eingespielt ist. Und das nützt dem afrikanischen Kleinbauern sehr wenig. Der braucht jetzt, in diesen Wochen und Monaten, braucht er eine Lösung. Die Wissenschaft wird sicher Anstrengungen unternehmen oder auch die Forschung, um diesen neuen Schädlingen zu begegnen. Aber kurzfristig, glaube ich, wird es wirklich eine außerordentliche Maßnahme, neben Insektizidbehandlungen sicher auch vermutlich Nahrungsmittelhilfe notwendig sein, also Emergency Programs.
Kann es auch sein, dass dieser Schädling noch weiter eingeschleppt wird, zum Beispiel nach Europa?
Ja, das ist nicht auszuschließen. Also wir kennen die Importkontrollen an den Eintrittspunkten. Es gibt in Europa verschiedene Eintrittspunkte, Flughäfen, die großen Seehäfen, wo eben solche Nahrungs- oder Pflanzensendungen kontrolliert werden. Und diese Art, die wir jetzt in Afrika festgestellt haben vor einem Jahr, die wurde wiederholt auch an Flughäfen, an Häfen in Europa festgestellt. Und diese Ware im Rahmen der Einfuhrkontrollen, die wurde dann vernichtet oder zurückgeschickt. Das zweite schlimme, die Art geht zwar vor allem auf Mais, aber sie hat insgesamt über 100 verschiedene Pflanzenarten, die sie befallen kann. Sie geht vornehmlich auf Gräser, also Mais ist ja ein Gras, Hirse, Weizen ist auch gefährdet, kann aber auch auf Kartoffeln, Tomaten, Auberginen oder Bohnen gehen. Gute Nachricht ist aber die, dass es ein Insekt ist, das eben in den Tropen und Subtropen heimisch ist. Wenn es Temperaturen gibt, die unter den Gefrierpunkt gehen, was bei uns eben in den Wintermonaten der Fall ist, dann wird diese Art eigentlich wieder ausgemerzt.
Der Herwurm verwüstet die Maisernte in vielen afrikanischen Ländern. Hans Dreyer von der FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, hat erklärt, warum es dadurch zu einer erneuten Hungersnot kommen kann in Afrika. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Pascal Fischer und ich bedanken uns sehr herzlich bei euch fürs Zuhören und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Alte Zeit, 18.15 Uhr, dann am Dienstag. Heute ist Montag und Pascal und ich sagen Tschüss.
Auf Wiedersehen miteinander.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.